Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Andreas Groß, aus dem Abstand von 2 Wochen jetzt mal auf die Europawahlen zurückgeschaut. War es das jetzt mit links in Europa?
Nein, keineswegs. Also es war eine massive Niederlage. Und wenn man etwas über Parteien sicher sagen kann, sie lernen meistens aus Niederlagen. Also sie sollten auch ohne Niederlagen lernen. Aber das würde heißen, dass sie besser innerdemokratisch organisiert wären. Aber sicher lernen sie nach Niederlagen. Ich hoffe, dass die versuchen zu verstehen, was passiert ist vor 14 Tagen bei den Europawahlen.
Aber wenn Sie so reisen durch europäische Länder und Genossinnen und Genossen dort antreffen, ist die Stimmung ziemlich am Boden im Moment?
Sie ist deprimiert, ja, weil das Schlimmste oder das Besondere an dieser Niederlage war ja, dass sie wirklich fast keiner erwartet hat, oder weil die Zeitumstände so scheinbar für die Sozialdemokratie gesprochen haben und deshalb so schwer, also nicht so schnell und einfach verstanden werden kann, weshalb es trotzdem so passiert ist. Und es gibt einen ganz großen Reflexionsbedarf und dessen sind, glaube ich, sich schon einige bewusst.
Aber die Zeitumstände, die Sie ansprechen, das ist die Weltwirtschaftskrise. Da hätte man denken sollen, dass die Kritiker des Kapitalismus jetzt nach vorne kommen. Aber sind die Sozialdemokraten nicht eigentlich längst rosa lackierte Anhänger des Kapitalismus?
Oder die Verbürgerlichung der Linken, das ist das, was Sie jetzt ansprechen. Das gibt es sicher. Aber genauso gibt es eben eine Versozialdemokratisierung der Rechten oder eine Verlinkung der Bürgerlichen. Und der Dahrendorf hat ja zum Beispiel schon 1989 nicht vom Ende der Sozialdemokratie gesprochen, weil es die sozialdemokratische Gedanken nicht mehr gab, sondern weil alle sozialdemokratisch geworden sind. Und diese These hat sich jetzt eben auch bewahrheitet, weil die Reaktion der bürgerlichen Mitte, derjenigen, die bis vor kurzem noch Marktfundamentalisten gewesen sind, war sehr sozialdemokratisch diesen Winter auf die Krise. Sozialdemokratisch heißt ja nicht einfach nur sozial oder an die Schwachen denken, sondern es ist ein bestimmtes Verhältnis von Staatsinterventionismus im Markt. Alle Staaten haben interveniert, als ob alle sozialdemokratisch regiert würden, obwohl, wie wir wissen, nur noch 3 von 27 europäischen Staaten linke Regierungen haben. Aber und dieses Paradoxon, dem müssen wir auf den Grund gehen.
Das ist sicher eine wichtige Erklärung, aber ist nicht auch das andere die Erkenntnis, dass Wählerinnen und Wähler trotz allem in Zeiten der Krise in Sachen Wirtschaftspolitik die Konservativen für kompetenter halten?
Das ist offenbar so und das ist sehr wahrscheinlich auch in der Mehrheit der Staaten der Fall. Aber es ist auch nicht unbedingt sehr überraschend, weil in jeder Krise hat die Exekutive einen großen Vorteil. Die in der Opposition sind, die, böse gesagt, die kläffen, die kritisieren. Und die an der Macht sind, die können sofort agieren. Wichtig ist noch, und das hat der dänische ehemalige Premierminister, der jetzige europäische sozialdemokratische Präsident, glaube ich, schon auch mit Recht gesagt, die Exekutive hat sofort einen Vorteil, weil die Leute Ohnmachtsgefühle haben in einer Krise. Sie haben Angst. Und das ist für mich ein Hinweis. Sozialdemokratie besteht aus 2 Wörtern, sozial und demokratisch. Und die Demokratie ist eben, wenn die ja stärker wäre, die Demokratie, die real existierende, dann müssen auch Leute in einer Krise weniger Angst haben. Weil die Idee der Demokratie ist ja eben, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger Macht haben, auch wenn sie in der Wirtschaft kein Kapital haben, und dass sie so Angst haben, wie sie Angst haben heute, zeigt, dass wir die zweite Hälfte unseres Projektes Demokratie eben möglicherweise in den letzten 20, 30 Jahren sehr vernachlässigt haben und dass das sich eben in einer Krise auch rächt.
Ich möchte gerne nochmal auf das Verhältnis von Sozialdemokraten und Kapitalismus zurückkommen, das sich ja nach 1989 dann doch auch relativ geändert hat, wenn Sie sich die Situation anschauen in England oder in Deutschland, wo Sozialdemokraten jetzt lange alleine regiert haben oder mitregiert haben. Sagen nicht dort auch die Sozialdemokraten vor allem, welcher Kapitalismus ist der beste für unser Land? Welchen können wir am besten managen? Eine richtige Infragestellung von Kapitalismus gibt es doch auch in diesen sozialdemokratischen Parteien nicht.
Also das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Die Sozialdemokraten haben an Glaubwürdigkeit verloren, weil sie vor 10 Jahren, als sie 11 von 15 EU-Regierungen Sozialdemokraten
waren. Das waren die Europawahlen 1999, genau, die sind völlig anders ausgegangen.
Genau. Damals war der Diskurs der Sozialdemokraten oder einiger, nicht in Schweden weniger, in Dänemark weniger, aber diejenigen, die am meisten kennt, zum Beispiel in Deutschland und in England, da wurde in einer Art dem Kapitalismus gefrönt, sagen wir mal so, dem Markt gefrönt und Grundwerte der Sozialdemokraten, nämlich Gerechtigkeit, vernachlässigt, die Steuerpolitik so geändert, dass nur die oberen 10-20% davon profitiert haben und die unteren zu wenig, dass die Sozialdemokratie sozusagen an ihre Grundbestände in Frage gestellt hat. Mhm. Das rächt sich heute.
Machen wir es doch mal an den Namen fest, Tony Blair und Gerhard Schröder, die diesen sogenannten dritten Weg einschlagen wollten. War das nicht die eigentliche Katastrophe für die Sozialdemokratie?
Katastrophe ist ein schlimmes Wort, oder? Und sagen wir, auch hier gibt es Schichten, die betreffen alle, und dann gibt es einzelne Elemente, die betreffen jedes Land besonders. Die englische Sozialdemokratie, die hat so lange so übertrieben mit einer Bürokratie, mit einer Gewerkschaftshegemonie im Betrieb. Und dann ist die Thatcher gekommen und der Tony Blair hat zu viel einfach von der Thatcher übernommen und akzeptiert. Die Frau Thatcher hat ihn ja auch immer sehr geschätzt, oder? Und der Tony Blair hat gerade auch in den Sachen Demokratie dann zum Beispiel auch Dinge versprochen, die er nicht gehalten hat. Zum Beispiel in Bezug auf die Staatsreform, Demokratiereform, die heute sich jetzt genau rächt, dass er das nicht gemacht hat, oder? Und beim Schröder ist das Problem gewesen, dass er diese Hartz-Modelle, das hat die benachteiligten Menschen auf ein ökonomisches Niveau reduziert. Also Löhne, sie mussten für Löhne arbeiten, die mit Gerechtigkeit, mit sozialdemokratischem Anspruch nicht mehr aufrechterhalten werden konnten. Und das Paradox ist ja, dass in der Nachkriegszeit, und wenn man das so sieht in Deutschland, müssen wir darüber nachdenken, die drei Bundeskanzler der Sozialdemokratien, zwei von diesen drei haben neue Parteien generiert, oder? Leider der Helmut Schmidt, die Grünen, also leider nicht wegen den Grünen, sondern wegen dem Helmut Schmidt, weil den achte ich eigentlich heute fast mehr, also wie viele Deutsche, als ich ihn damals geachtet habe. Und der Schröder hat die Linke produziert, und zur Feinheit der Analyse, zur besonderen Situation der heutigen Sozialdemokratie gehört eben, dass sie von rechts sozusagen praktisch einvernehmt wird, ideologisch. Das Paradox ist ja, elektoral haben wir verloren, ideologisch ist aber akzeptiert, mhm, was gemacht wurde. Mhm. Und von links wird ökologisch grün, ist auch sozial. Dann linkssozialistisch, versucht sozusagen konsequenter sozialdemokratisch zu sein als die Sozialdemokraten. Und wir haben auch überall dort verloren, und das ist sehr schweizerisch, Niederlande, Österreich, wo rechtspopulistische, nationalkonservativ autoritäre Parteien eben ein Teil der Arbeiterschaft oder Angestellten sich auf ihre Seite ziehen konnten.
Das ist früher klassische Klientel der Sozialdemokraten.
Genau. Und mit einem nationalistischen Diskurs, weil das ist das, was mich bei den Europawahlen, wenn ich noch sagen darf, noch mehr beschäftigt, und ich hoffe, dass das die Sozialdemokratie eben auch nicht vergisst, ist, wer noch mehr verloren hat, sind alle Europäer gewesen, weil sie haben etwa 100 Sitze verloren. Die Sozialdemokratie hat etwas mehr als 50 verloren. Aber überall haben die Nationalisten gewonnen. Mhm. Und die Gründe der beiden Phänomene sind zum Teil die gleichen. Ja. Dieser Nationalismus, das ist das Gefährliche.
Mhm. Weil, auf die Gefahren für Europa möchte ich gerne hier nochmal kommen. Ja. Ich würde gerne mal bei den Linken und der Identität bleiben. Wenn wir nochmal bei der Person Gerhard Schröder bleiben. Unter Willy Brandt hatte die SPD 1 Million Mitglieder. In der Zeit von Gerhard Schröder ist es auf 500.000 runtergeschrumpft. Unter Schröder ist nicht nur die Linke entstanden in Deutschland. Hat Schröder nicht auch der SPD ihre linke Identität genommen?
Nein, also so stark kann keiner sein, um die linke Identität zu nehmen. Die Frage ist, was ist heute linke Identität? Also die Identität hat sie nicht verloren, aber sie weiß heute nicht mehr genau, was linke Identität ist. Und die Krise der Sozialdemokratie in Deutschland hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel die Partei ist viel zu hierarchisch. Sie existiert in der Öffentlichkeit ja nur mit ganz wenigen Personen. Und die Sektionsarbeit ist noch vernachlässigter als bei uns. Das heißt, viele fühlen sich nur noch als Konsumenten und nicht als Akteure der Demokratie. Und eine Identität kann man nicht passiv haben, sondern man gewinnt sie, indem man miteinander handelt. Ich bin enttäuscht zum Beispiel von der Sozialdemokratie, dass sie eben auch in Deutschland das Wort Demokratie hat sie nicht entwickelt. Sie hat das Soziale vernachlässigt, aber das Demokratische nicht einmal bearbeitet. Die sozialdemokratisch-grüne Regierung hat nicht den Volksentscheid durchgebracht. Oder? Der Hobsbawm hat im Guardian geschrieben, wir müssen die Sozialdemokraten, die Linken müssen eine neue Basis finden und die Basis erweitern. Und das sind heute haben wir es mit selbstbewussten, hochkompetenten Bürgerinnen und Bürgern zu tun, mit denen man arbeiten muss und nicht nur für sie arbeiten muss. Und in die deutsche Sozialdemokratie krankt sehr am Großmutterkomplex, würde ich jetzt mal böse gegen die Großmütter sagen, dass sie meinen, sie müssen nur alles etwas für die Enkel tun, anstatt mit den Enkeln zusammen versuchen, den Sonntagnachmittag zu gestalten.
Und nicht umsonst müssen solche Ermahnungen von sehr alten Intellektuellen wie Eric Hobsbawm kommen.
Genau.
Wenn es mit der Identität im Moment relativ schlecht bestellt ist, wenn man sie nicht so richtig erkennt, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund mehr, womit wir wieder bei den Europawahlen sind, gibt es ja eigentlich auch keinen Grund mehr, Sozialdemokratie zu wählen in Europa.
Eben, also und ich habe in dem Sinne, wenn ich Sie richtig verstehe, gehen wir jetzt auf Gleiche los, aber ich habe lieber das Wort Projekt als Identität oder Utopie. Für was steht eigentlich die Sozialdemokratie? Da kann man mit Identität arbeiten, aber Identität ist gerade auch in der Schweiz ein bisschen schwieriger noch, aber es fehlt das Projekt. Was sind eigentlich die sozialdemokratischen Projekte?
Sagen Sie doch mal drei oder vier wichtige sozialdemokratische Projekte für Europa.
Also das größte Projekt, das die Sozialdemokraten eben als sie in der Regierung waren, auch vernachlässigt haben, war die europäische Verfassung. Nicht nur, weil die EU demokratisiert und föderalisiert werden muss, sondern weil die Demokratie europäisiert werden muss, wenn sie den Markt einhegen kann. Oder? Weil das war ja auch beim Tony Blair war das Problem. Er hat erkannt, dass man Kapitalismus nur noch transnational einhegen, zähmen kann. Und ich orientiere mich eigentlich dann mehr an Tony Giddens, der ihn beraten hat, der große Professor an der London School of Economics. Und der versuchte eben zu zeigen, und das ist der richtige Erkenntnis gewesen, dass national kann man den kapitalistischen Weltmarkt nicht einhegen, zwingen, Rücksicht zu nehmen auf Mensch und Natur. Aber der Tony Blair und der Schröder haben dann viel zu wenig gemacht, um diese demokratische Kompetenz, diesen Anspruch auf europäischer Ebene zu konstituieren, zu verfassen. Und das wäre für mich eben heute eines der ganz großen europäischen Projekte.
Und was sollte bei diesen gegenwärtigen Krisen, Bankenkrise, Finanzkrise und so, was könnte da eine typisch sozialdemokratische Antwort sein?
Ja, ich sage jetzt etwas, was andere auch sagen, wie der Sarkozy oder so, die keine Sozialdemokraten sind, aber die Deregulierung, die Entgrenzung jeglicher finanzwirtschaftlichen Prozesse in den 70er, 80er, 90er Jahren unter maßgeblichem Einfluss eben von Tony Blair und von Gordon Brown, die noch schlimmer waren als der Steinbrück, weil der Steinbrück hat immerhin vor 5 Jahren schon gemerkt, dass man die Hedgefonds nicht einfach sich selber überlassen kann. Auch diese Kräfte brauchen Regeln, weil sie offenbar von sich selber aus die Realwirtschaft, nicht mal die Arbeiter, sondern auch die realen Unternehmer nicht berücksichtigen, sondern sich über sie hinwegsetzen. Und bereits gibt es wieder Banken, die glauben, sie können so weitermachen wie vor einem halben Jahr. Und sie glauben, die Realwirtschaft sei heute das Problem, obwohl die Realwirtschaft nur deshalb in einer Krise ist, weil die Banken so unglaublich gepfuscht haben. Mhm. Also man braucht Regeln, welche jene zwingt, die das von sich aus nicht wollen, Rücksicht zu nehmen auf andere. Und das war immer so, dass das Gesetz braucht es eigentlich nur auch im Kleinen, weil der Mensch die Tendenz hat, ohne Gesetz nicht auf andere Rücksicht zu nehmen.
Aber offenkundig ist es den Sozialdemokraten in Europa nicht gelungen, zumindest diese Position rüberzubringen, während in etwa die Grünen, die zum Beispiel in Frankreich jetzt gleich stark sind wie die Sozialisten, die haben doch wenigstens ihr Projekt Ökologie und haben dann noch ein klares Profil. Das heißt, braucht man nicht wenigstens ein, zwei solche ganz klaren Profile jetzt endlich durch die Parteien in Europa hindurch, damit man sagen kann, aha, deswegen wähle ich diese S-Partei.
Also ganz sicher, also, wobei man muss jetzt noch dazu fügen, in Frankreich hat die Sozialdemokratie noch ein spezifisches Problem, weil dort etwa 6-7 Leute miteinander krachen um den Vorsitz. Und auf der anderen Seite haben die französischen Grünen eine persönliche Integrationsfigur akzeptiert, der Europa inkarniert, also symbolisiert wie kein anderer, wie der Cohn-Bendit. Und sie haben mit der Ökologie und aber auch mit einer sozialen Verantwortung, die ohne die man in Frankreich nichts machen kann, haben sie wirklich die SP eingeholt.
Müsste man nicht für diese klare Erkennbarkeit, hierfür stehen wir als Sozialdemokraten in Europa, auch in Kauf nehmen, dass man mal die Macht verliert, also dass man in Opposition geht. Wenn man sich anschaut, wie sich Gordon Brown in England mit jetzt noch 15% an sein Amt klammert oder wie die SPD in Deutschland im Bundestagswahlkampf ja relativ ähnlich wie die CDU argumentiert, nur um die Große Koalition nicht zu gefährden. Warum haben Sozialdemokraten so viel Angst vor der Opposition?
Weil sie eben, und das gilt übrigens auch für die Schweiz, weil eben die Revitalisierung in der Opposition ist anstrengender als das Festhalten an der scheinbaren Macht. Oder? Wenn man eben weiß, wie man innerlich schwach ist, dann hat man noch mehr Angst, nicht mehr an der Regierung zu sein, weil nicht mehr an der Regierung zu sein ist eine ganz andere Herausforderung an eine Partei, vor allem in Ländern, wo die Regierung sozusagen praktisch die Macht konzentriert. In der Schweiz ist ja das anders, weil da kann man auch Macht ausüben, wenn man nicht in der Regierung ist, weil wir, und das ist eben das, was ich den anderen Sozialdemokraten auch vorwerfe, sie haben die bürgerliche Hierarchie der Politik akzeptiert und sie teilen ihre Macht zu wenig. Und wenn sie sie besser teilen würden, hätten sie auch in der Opposition mehr Macht. Das ist das Paradoxe, oder? Aber sobald sie in der Regierung sind, wollen sie nicht teilen. Wenn sie in der Opposition sind, leiden sie darunter, dass sie es vorher nicht besser geteilt haben.
Sozialdemokratische Positionen erkennt man ja auch an Politikern, die sie vertreten. Wenn Sie schon den kleinen Ausflug in die Schweiz gemacht haben, woran erkennt man denn die zwei sozialdemokratischen Bundesräte?
Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass die Außenministerin ein ganz anderes Verhältnis hat zum Außen, das heißt eben die Welt als Teil von sich selber empfindet und nicht glaubt, wenn man der Welt den Rücken zukehrt, dann verschonen einem die Probleme der Welt. Und der Leuenberger versucht in einer Regierung, die sehr ökonomistisch denkt, die Umwelt nicht vergessen zu lassen. Und dass es bei uns eine so gut ausgerüstete Eisenbahn gibt, dass die Eisenbahn eigentlich neben Japan in der Schweiz am meisten zu Hause ist, das verdanken wir auch solchen Bundesräten wie der Leuenberger. Aber ich gebe Ihnen zu, ich würde mir manchmal auch von Ihnen eine offene Auseinandersetzung mit Fragen erwarten, die wir jetzt diskutieren, weil Sie sitzen im Schaufenster und wenn Sie eben gute solche Fragen stellen, Sie müssen nicht mal Antworten haben, sondern die Fragen überhaupt stellen, dann hört man Ihnen zu und das würde uns viel helfen, weil ohne Schaufenster, wenn man nicht im Schaufenster ist, ist es sehr viel schwieriger, diese Aufmerksamkeit für die richtigen Diskussionen zu gewinnen, die heute die Sozialdemokratie auch in der Schweiz nötig.
Sie hören Kontext auf DRS2 heute zur schwierigen Lage der europäischen Sozialdemokratie und zu Gast ist der Schweizer und europäische Sozialdemokrat Andreas Groß. Herr Groß, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die Niederlande, kaum irgendwo noch kommt eine sozialdemokratische Partei auf die 20%-Marke im Moment. Also die Konservativen haben klar obsiegt in Europa. Was bedeutet das denn Ihrer Meinung nach für Europa in den nächsten 4 Jahren?
Meine große Sorge ist auch, dass innerhalb des klassischen Bürgertums, das heißt also innerhalb der alten konservativen Parteien, der EPP sozusagen und der Liberalen, die Europäer verloren haben, die überzeugten Europäer, und dass auch in diesen Parteien die Nationalisten, wenn sie an England denken oder wenn sie an Italien denken, an Polen denken oder an die Tschechische Republik, zu viel Macht haben und dass man sozusagen, dass man wieder glaubt, die Probleme regressiv, also unter großem Rekurs auf den Nationalstaat lösen zu können, wie auch in der Krise. Jeder Nationalstaat, jeder große europäische Staat hat sehr viel zu national reagiert. Das ist die große Schwäche, auch von Sarkozy zum Beispiel. Europa braucht mehr Kraft, Europa braucht mehr Legitimität, es braucht mehr Zuwendung. Die große Frage ist, haben diese Leute, die Verantwortung haben, den Mut, auf das Verfassungsprojekt zurückzukommen? Verfassung heißt eben eine Vereinbarung mit den Bürgern, nicht nur für die Bürger, sondern mit den Bürgern. Ich arbeite auch in Österreich, an deutschen Universitäten, überall, wo ich diskutieren kann, versuche ich zu zeigen, wenn man eine europäische Demokratie will und eine Demokratie, welche auch partizipative Elemente für die Bürgerinnen und Bürger enthält, dann kommt man um eine Verfassung nicht herum und dieses Projekt darf man nicht aufgeben.
Das war ja wahrscheinlich auch eine Krux bei dieser Europawahl, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Europaparlament wählen konnten, das hinterher aber gar nicht die Europäische Kommission bestimmen darf. Das heißt, die Verfassung würde dann festlegen, dass das Europäische Parlament endlich auch mehr Mitbestimmungsrecht hat.
Ja, wir müssen den Mut haben, wir brauchen einen europäischen föderalistischen Bundesstaat. Ein Bundesstaat besteht aus einer zweiten Kammer, aus zwei Kammern, und die zweite Kammer wird nicht aus Regierungen, aus Ministern zusammengesetzt, sondern zum Beispiel aus Senatoren, die direkt gewählt werden von den nationalen Parlamenten. Das verlinkt dann auch die nationalstaatlichen Institutionen mit den europäischen, und die Kommission, die eine eigentliche europäische Regierung ist, muss gewählt werden aus dem Parlament. Und eine schöne Idee eines französischen Professors ist, dass zum Beispiel alle Kommissare müssen ins Parlament gewählt werden, wenn sie Kommissar werden wollen. Und das würde zum Beispiel die interessiertesten Leute zwingen, am Europaparlamentswahlkampf mitzuwirken. Das würde den heben und gleichzeitig würde es die Legitimität des Europaparlaments stärken. Und das ist kein Superstaat, sondern wenn er eben der Bundesstaat föderalistisch und demokratisch ist, ist er eine politische Schiene, welche das Primat der Politik gegenüber der Ökonomie wieder eher herstellt. Und das ist ein Segen, das wäre ein Segen, vor dem eben gerade einfache Menschen, die nicht über Kapital verfügen, keine Angst haben müssen.
Trotzdem gilt Europa sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern eigentlich immer noch als reines Eliteprojekt bisher. Sie haben vorhin schon erwähnt, wie stark sich Brüssel abgekoppelt hat von den Leuten, die jetzt zur Wahl gerufen wurden. Dann gibt es viel Sozialdemokraten in Europa, die sagen, Europa muss sozialer werden. Aber bestätigen diese Aussagen nicht gerade, dass Europa jetzt immer noch sehr unsozial ist?
Noch schlimmer ist, dass es zum Teil an der Deregulierung mitwirkte, welche die Unsozialität hervorgebracht
Dafür
hat.
Dafür steht die EU-Kommission eigentlich,
genau,
mit Barroso an der Spitze.
Leider. Aber das ist eine bestimmte Entscheidung der EU-Kommission. Das ist nicht etwas Naturgemäßes von Europa, oder? Aber was noch schlimmer ist, auch viele Sozialdemokraten haben vergessen, dass das Soziale ist die Konsequenz der Demokratie und ist ohne Demokratie höchstens bei Bismarck unter ganz bestimmten deutschen Verhältnissen möglich gewesen. Weshalb? Weil Demokratie heißt, dass jeder Mensch eine Sanktionsmacht bekommt, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Stellung. Und diese Sanktionsmacht, das heißt eben, dass er wählen kann oder abstimmen kann und abwählen kann und Nein stimmen kann, das zwingt zu Kompromissen. Und Sozialpolitik ist nichts anderes als Kompromisse in Bezug auf die Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums. Die große Frage ist, oder, ist die Europäische Union und Europa zwischen 1950 und 1990 nur deshalb sozial gewesen, weil man Angst hatte vor dem Stalin und dem Kommunismus oder aus eigener Erkenntnis? Weil wenn der Stalin und der Kommunismus nicht mehr da waren, wurde plötzlich sozial gebremst. Und das wäre fatal, wenn wir das soziale Errungenschaften des europäischen Modells nur der Angst vor dem Kommunismus verdanken. Sondern es sollte die Einsicht sein, dass eine menschliche Entwicklung nur möglich ist, eine menschengemäße, wenn jeder Mensch, auch der Starke in der Wirtschaft, der Kapitalist, Rücksicht nimmt auf die Arbeiter und sie eben gleichstellt und nicht als Untertan behandelt. Und diese Untertanenmentalität, diese tendenzielle, dass man die anderen Menschen unterschätzt, dass man sie geringschätzt, davon ist auch zum Teil die Sozialdemokratie in europäischen Ländern erfasst worden. Und das müssen wir ändern.
Herr Gross, Sie haben uns nun gesagt in dem Gespräch, dass es nicht nur eine herbe Niederlage war und sehr deprimierend ist für die Sozialdemokraten in Europa, was da passiert ist bei dieser Wahl, sondern dass es im Prinzip auch ein Schock und eine Niederlage für Europa insgesamt ist. Nun habe ich schon einige Menschen hier in der Schweiz gehört, die nach dem Ausgang der Wahlen sagten, ach, so wie die ausgegangen sind, ist doch eigentlich ganz gut, dass die Schweiz nicht Mitglied in der EU ist. Was sagen Sie solchen Leuten?
Und die irren sich total, oder die haben eine sehr oberflächliche Ansicht über die Probleme der Schweiz und auch der europäischen Identität, weil wir können die Schweizer nur von Europa überzeugen, wenn Europa föderalistischer und demokratischer wird. Deshalb arbeite ich auch als Schweizer in Europa seit 20 Jahren für die Föderalisierung und Demokratisierung von Europa. Und auf der anderen Seite müssen wir wissen, dass ohne Europa die Schweizer Demokratie zum Beispiel immer schwächer wird. Weil wenn die Demokratie am Nationalstaat hängt, alleine, dann ist das zu vergleichen mit dem Steuerruder eines Schiffes. Das Schiff liegt im Wasser, aber das Steuerruder reicht nicht mehr ins Wasser. Weil die Demokratie ist auch ein inhaltliches Versprechen, ein lebensweltliches Versprechen, nämlich die Lebenschancen müssen einigermaßen anständig verteilt werden. Das kann die Demokratie nur, wenn sie auf dem Markt einwirken kann. Eine nationale Demokratie kann heute auf den transnationalen Markt nicht mehr einwirken. Das heißt, wir brauchen Europa wegen der Demokratie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.